Willkommen zu Musikpädagogik im Gespräch, unserem Podcast der Hamburg Open Online University an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Unser übergeordnetes Thema befasst sich mit den Umwälzungen, ja man muss schon fast sagen, mit einem neuen Selbstverständnis der Schulmusik Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und da richtet sich unser Augenmerk insbesondere auf die Hamburger Musikhochschule, die damals in einem kleinen Zeitraum zwischen 1967 und 1975 etwa zu einer Art Impulsgeber für ein verändertes und auf Veränderung abzielendes Denken gewesen ist. Mein Name ist Hans Bessler, ich bin Professor für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Und mein heutiger Gast im Studio ist Professor Dr. Bernd Clausen. Er lehrt in Siegen an der Universität und vertritt dort das Fach Musikpädagogik. Er gehört zugleich zu den Wissenschaftlern, die sich mit ihrer Forschung sehr breit aufgestellt haben. Transkulturelle Forschungsfragen unter dem Gesichtspunkt der Musik und ihrer Vermittlung interessieren ihn ebenso wie die Konzeption von Inhalten von Schulbüchern für das Fach Musik im Kontext der digitalen Medien. In unserer Podcast-Reihe Musikpädagogik im Gespräch aber geht es um einen weiteren Forschungszweig von Professor Clausen, um die Geschichte der jüngeren Musikpädagogik. Hier arbeitet er im Verbund mit anderen Forschern. Ihnen geht es darum, die Geschichte des Faches auf ihre heutige Relevanz so aufzubereiten, dass man aus Fehlern lernt und Bewährtes bewahrt. Lieber Bernd, wie stellt sich aus deiner Sicht die Situation in den frühen 60er Jahren dar? Das ist ja eine Frage, die nicht unwichtig ist, um besser zu verstehen, was dann an Wandel gekommen ist.
Ich glaube, in den 80er Jahren haben, ich komme leider nicht mehr auf die Namen, einige Kollegen aus der Musikpädagogik die 70er Jahre, die frühen 70er Jahre als stürmische Zeiten bezeichnet. Und ich glaube, man müsste die schon viel früher anfangen lassen. Ich glaube, Ende der 60er Jahre beginnt einiges an Sturm auf der Plattform der Musikpädagogik.
Aber interessant ist ja, warum beginnt denn dieser Sturm? Was war denn der Grund dafür, dass überhaupt eine Notwendigkeit für ein Umdenken damals gewesen ist?
Ich glaube, da muss man ein bisschen sortieren, was da alles los gewesen ist. Wenn man an die Auseinandersetzung zwischen den Musikbewegten und der musischen Erziehung und Adorno erstmal sozusagen diese 50er Jahre in den Blick nimmt und dann sagt, okay, die haben sich aneinander abgearbeitet, auch wenn sie einander nicht verstanden haben, so wie Hodek es ja in seiner Arbeit, finde ich, sehr deutlich darstellt, dass man eigentlich aneinander vorbeigeredet hat. Dann, glaube ich, kommen noch andere Entwicklungen hinzu, die nicht aus der Musikpädagogik ausschließlich kommen. Zum Ersten natürlich die ganzen Bildungsreformen, die jetzt im Zuge des Sputnik-Schockes dann auch in Europa sich entwickelt haben. Und dann natürlich Bildungsstrukturreformen, die sich langsam andeuten. Und dann, glaube ich, ein verändertes Verständnis. Und das ist, glaube ich, der Outcome sozusagen aus der Auseinandersetzung zwischen Adorno und der musischen Erziehung, nämlich hier sozusagen einen anderen Blick einzunehmen auf Musikunterricht und ein anderes Musikverständnis vielleicht sogar.
Bernd, die Auseinandersetzung, und das ist ja ganz interessant, war ja bereits in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre genau genommen. Worum hat man sich damals gestritten?
Ja, ich meine, der große Streit war natürlich, dass Twittenhoff war auf der einen Seite sozusagen derjenige, der versucht hat, musisch bewegt wieder in die Schule hineinzugehen und dort wieder alle das, was die Musikbewegung an Errungenschaften hatte, mit in die Nachkriegszeit hinüberzugeben. Und auf der anderen Seite eben eine Kritik aus einem ganz anderen Fach, nämlich aus der Philosophie und der, ja vielleicht sogar, ja, würde ich erstmal sagen, aus der Philosophie ruhig, die dann sagte, ja, so kann man es nicht machen, so kann man sozusagen nicht mit der Vergangenheit einfach umgehen, es einfach sozusagen nahtlos fortsetzen. Und die Faschismuskritik von Adorno war ja die sozusagen die musische Bewegung dann vermeintlich im Kern getroffen hatte. Ne?
Das ist aber ja ein merkwürdiges Phänomen eigentlich, dass man automatisch die Jugendmusikbewegung einerseits aus den 20er Jahren unmittelbar identifiziert mit der Schulmusik der 30er und 40er Jahre, also der Zeit des Nationalsozialismus. Ist denn diese Identifikation eine Fehlleistung von Adorno gewesen? Das heißt, dass er gar nicht so ganz genau wusste, worüber er eigentlich schimpfte?
Ja, genau, das sagt ja, ich weise mal auf Hodeck hin, ne? Ja, das sagt Hodeck ja auch am Ende, und Seifert sagte das ja schon, ne? Wo man sagt, die haben aneinander vorbeigeredet, während Adorno sozusagen aus einem ethischen, aus einer philosophischen Perspektive der Experte war, waren die musisch Bewegten sozusagen, was die Musik betrifft, und da war irgendwie kein Übereinanderkommen, man hat aneinander vorbeigeredet, weil die Vorstellung und der Blick auf das, was man da musikalisch tat, obwohl Adorno natürlich auch als Komponist und als jemand, der ja auch in der neuen Musik tätig war, sicherlich nicht die Ahnung von Musik abgesprochen werden konnte. Aber in diesem Streit, glaube ich, haben die beiden Parteien tatsächlich aneinander vorbeigeredet, im engeren Sinne, glaube ich.
Es ist ja eine spannende Geschichte, jedenfalls für mich immer wieder gewesen, dass es sozusagen zwei Lager damals gab oder zum ersten Mal vielleicht auch in dem Sinne sichtbar wurden, nämlich einerseits Adorno, der mit einer bürgerlich orientierten Avantgarde-Position ganz stark die Reflexion über Musik beschrieben hat, und einer anderen, die gesagt hat, musikalisches Lernen kann nur über die Aktion laufen. Sind eigentlich diese beiden Pole aus deiner Sicht unüberbrückbar, oder ist es das ganz große Missverständnis, was du meinst?
Das ist eine schwere Frage. Ich würde gerne anders darauf antworten. Ich habe vor ein paar Wochen einen Aufsatz geschrieben, in dem ich mir den Übergang von den 48 bis 54 ungefähr mal genauer angeschaut habe, wie die Musikpädagogik sich eigentlich in den Zeitschriften widerspiegelt, ne? Also in den neu gegründeten von Love zum Beispiel oder so. Da merkt man ein wahnsinniges reaktionären Blick auf Musik. Und die Musikpädagogik wurde bestimmt durch historische Musikwissenschaftler. Moser, Blume, dann der junge Eggebrecht übrigens auch. Und der einzige Musikpädagoge, der zum Beispiel in diesem großen Treffen auftauch, war dann der Klaus Meyer dann. Und man merkt, wenn man sich durch diese Artikel gräbt, merkt man eine grundsätzlich in der Diktion ein Vokabular, was man mit heutigen historischen Distanz schon als befremdlich bezeichnen muss. Eine Deutschtümelei, sage ich mal, die ganz deutlich auch von Blume kommt und sagt, jetzt muss wieder die deutsche Musik muss gestärkt werden, schaut mal ins Ausland, die werden gefördert, die Orchester. Hier muss wieder in der Bildung, in der musikalischen Bildung auch was passieren, damit wir sozusagen als Deutsche auch wieder, da merkt man, dass nach 48, 49 so eine, ja, ich würde fast sagen, eine Art von Reaktionismus und eine Art von Traditionalismus in die musikalische Bildung hineingedrückt wird. Sodass gleichzeitig, wenn man die Artikel liest, dann gegen die musisch Bewegten wieder argumentiert wird, sagt, das reicht nicht, was ihr das tut, ist zwar ganz nett, aber das reicht uns nicht und so weiter. Und man merkt diese eigentlich kaum aufzulösende Gemengelage zwischen diesem Traditionalismus auf der einen Seite aus dem Begriff einer musikalischen Bildungsverständnis heraus und dann dem musisch Bewegten, und da hinein ragt dann Adorno mit seiner grundsätzlichen Kritik, und er trifft, glaube ich, beide Lager damit. Im Endeffekt.
Richtig, wobei er besonders aufspießt die Musik, die speziell pädagogisch geschrieben worden ist, komponiert worden ist. Man könnte es auch besetzen mit einem der großen Namen, mit Karl Orff, der für ihn mit ein Repräsentant auch natürlich der nationalsozialistisch orientierten Kompositionsweise gewesen ist. Wenn man das jetzt mal zusammennimmt, ich finde es ganz interessant, dass du die 50er Jahre aufreißt eigentlich als eine Art Dreifelder-Theorie, die dort miteinander sich verhakelt hat. Und das hat sie ja in der Tat in vielerlei Weise. Trotzdem ist mein Eindruck, ich habe damals ja nur als Schüler das erlebt und insofern gar nicht wirklich mitbekommen, trotzdem ist für mich die Frage, die Auswirkungen dieser Diskussion in den 50er Jahren sind ja zunächst gar nicht Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre zu spüren gewesen. Hast du eine Erklärung dafür, dass man zunächst dieses nur sozusagen fachintern als eine Kontroverse wahrgenommen hat, die aber nie wirklich aufgearbeitet worden ist?
Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen ununtersucht. Also wenn du auch darauf kaprizierst, zum Beispiel, was war eigentlich in der Schule tatsächlich los in dieser Zeit, hat der Adorno, also diese Adorno-Auseinandersetzung tatsächlich unmittelbar irgendwas bewirkt? Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass da jetzt sofort irgendwie, ne, Schule verändert sich langsam, Lehrer, ne, und so weiter. Insofern glaube ich, dass da der Adorno-Schock, der jetzt immer so dieses Wort taucht ja immer wieder auf, der Adorno-Schock. Ich glaube, der ist entweder sehr spät hat spät sich sozusagen manifestiert im musikpädagogischen Handeln und Tun. Aber auch das würde man, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer sich untersuchen, müsste man mal genauer untersuchen, wo er sich tatsächlich manifestiert.
Es ist interessant, dass Thomas Ott, den wir ja auch hier im Gespräch hatten, erzählt hat, dass er in dem Gymnasium in Walsrode, wo er zur Schule gegangen ist, einen Musiklehrer hatte, der tatsächlich auch Adorno, zum Beispiel die Einleitung in die Musiksoziologie, mit den Schülerinnen und Schülern besprochen hat. Aber, und das glaube ich aus eigenem Erleben sagen zu können, das sind Ausnahmen damals gewesen. Wenn man jetzt so will, würde man sagen, von dieser Drei-Felder-Arbeit der Musikpädagogik, wobei das eine Feld, das Adorno-Feld, eben das mit weitem Abstand kleinste gewesen ist, wurde zunächst in den 60er Jahren eigentlich zu einer Zwei-Felder-Arbeit, ich glaube, da stimmst du mir überein, nämlich einerseits diejenigen, die Musik bewegt sind und das unmittelbare Erleben in den nicht nur Vordergrund gestellt haben, sondern als das Einzigartige gesehen haben. Und die anderen, die stärker orientiert sind an einem bürgerlichen Bildungsbegriff, der sicherlich in Deckung zu bringen ist mit Kestenberg noch und wo es eigentlich darum ging, die in Anführungsstrichen großen Werke der Musikliteratur für Schülerinnen und Schüler zu vermitteln. Also diese beiden Felder sind da. Und nun kommt aber ein Einbruch, der vielleicht doch von dir nochmal genauer skizziert werden muss, wie dieser Einbruch eigentlich entstanden ist, Ende der 60er Jahre. Denn auf einmal war das Ganze ja in der Diskussion.
Genau, das, glaube ich, ist auch wieder ein Einfluss aus verschiedenen Richtungen. Wenn man aus der Bildungspolitik, die Große Koalition damals, 66 bis 69, hat ja auch nur Impulse tatsächlich aufgenommen und weiter fortgesetzt, um Bildungsstrukturen zu verändern. Da ist sicherlich auf der bildungspolitischen und bildungsorganisatorischen Ebene nochmal ein Rieseneinfluss gewesen. Der ist aber auch noch nicht richtig untersucht. Ich glaube trotzdem, wenn man die Literatur dazu liest, also unsere Fachliteratur dazu liest, dass man diese Einflüsse sehr gut in Zeitschriften nachlesen kann. Also wenn über Stundentafeln geschrieben wird, meinetwegen die Hamburger Stundentafeln, die damals ja, ne, das ist ja ein bisschen später, aber man merkt sofort, dass diese bildungsorganisatorischen Fragen und bildungspolitischen Fragen die Musikpädagogik doch arg beschäftigt hat. Wahrscheinlich auch andere Fächer, aber ich kann es nur für die Musikpädagogik. Man sieht das ganz deutlich, dass diese politischen Verhältnisse sich spiegeln quasi im Fachdiskurs. In einem Fachdiskurs vielleicht, der auf der Suche ist nach einer neuen Definition seiner selbst. Und zwar sowohl des Musikunterrichts, wie sieht der Musikunterricht für dahin aus, als auch MusiklehrerInnenbildung. Ich glaube, das merkt man deutlich in der Literatur, dass das Ende der 60er Jahre ganz stark losgeht. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf die 60er Jahre rekurrierst, Raue zum Beispiel ist ja einer der ersten, der anfängt, eben solche Aspekte wie Jazz und andere Jazzformen und jazzverwandte Musik irgendwie in den Diskurs einzuspeisen. Das wäre in den 50er Jahren, glaube ich, undenkbar gewesen.
Und hat ihm auch keine Freunde in den 60er Jahren gemacht.
Immer noch nicht. Ne? Und ich glaube, da beginnt dann auf einmal, wenn man das noch weiter ausbaut, wenn man dann guckt, auch was interkulturelle Musikpädagogik betrifft, ne? Auch da geht es ja so langsam los durch einen anderen Impuls von der UNESCO, der dann in Deutschland sozusagen etwas in Bewegung setzt. Und ich glaube, da beginnt so ein Brodeln auf verschiedenen Ebenen. Ne?
Wurde aus deiner Sicht dieses Brodeln zusätzlich befeuert, dass wir in dieser Zeit dann auch die Studentenunruhen hatten, dass wir eine Labilität der Hochschulen bekamen. Es wurde die Curricula der Hochschulen selbst sehr stark in Frage gestellt. Es kamen neue Forschungszweige hinzu, ohne die man nicht mehr zukünftig Musikpädagogik lehren sollte. Meinst du, dass diese Einflussnahme der Politik oder der politischen Entwicklung eine Rolle gespielt haben.
Ganz sicher, Picht und Robinson sind ja in irgendeiner Weise, an der kommt auch die Musik, kam die Musikpädagogik ja auch nicht vorbei. Also gerade Robinson wird ja extensiv sozusagen auch beim Aufsatz von Gisela, einfach der Gisela zeichnet das ja nochmal nach, 86, wie sozusagen die Robinson-Einflüsse in der Musikpädagogik mit dem Lernziel sozusagen nochmal deutlich,
mit Taxonomien,
wie das sich deutlich widerspiegelt, wo Robinsons Einfluss deutlich auch musikpädagogisch geleitet gedacht wird.
Richtig, jetzt ist aber die interessante Frage für mich immer noch, und da brauche ich auch deine Expertise, steht eigentlich Hamburg mehr oder weniger allein oder wie sieht das mit der gesamten Szene aus?
Soweit ich das bis jetzt überblicken kann, weil wie gesagt, historische musikpädagogische Forschung hat immer noch viele blinde Flecken und auch in den 50er, 60er Jahren, da ist unheimlich viel los. Soweit ich das überblicken kann, ist Hamburg insofern ein Ausnahmefall, weil Curriculumentwicklung zum ersten Mal an die Oberfläche geschwemmt wird. Also was Raue getan hat in diesem Sammelband von 1970 zum Beispiel, darzulegen, wie eigentlich er seinen Studiengang Schulmusik reformiert, also sowohl bildungsorganisatorisch neu aufstellt, als auch inhaltlich, ja man muss schon sagen, Avantgarde sozusagen darstellt. Das sieht man vielleicht dann nur noch in Anführungsstrichen, im Oldenburger Modell nochmal. Aber ansonsten hat unser Fach, was Curriculumentwicklung betrifft, ja kaum, also es findet im Geheimen oder im Leisen statt. Aber dadurch, dass es so an die Oberfläche geschwemmt wird, was Hamburg betrifft, glaube ich, ragt das so ein bisschen aus dem ganzen Diskurs schon hervor. Greift aber im Endeffekt, glaube ich, auch nur etwas auf, was sowieso von Flensburg bis nach München sozusagen irgendwo schon da war.
Wobei man dann auch immer noch fragen muss, wie ist es mit der Generationenfrage in diesem Zusammenhang? Diejenigen, die aus der in Anführungsstrichen alten Zeit oder früheren Zeit kommen, mit wenigen Ausnahmen, haben sich ja der Provokation eigentlich kaum gestellt, zumal sie auf dem Hintergrund ihrer eigenen Biografie nie promoviert haben, sondern es waren sehr erfolgreiche Lehrerinnen und Lehrer, die in der Schule durchaus mit Charisma unterrichtet haben, dann in die Hochschulen gekommen sind und nach der klassischen Meisterlehre war die Idee eben, wenn ich einen fantastischen Lehrer habe, ist der automatisch auch ein fantastischer Hochschullehrer, der das entsprechend umsetzen kann. Dass es ein Irrtum war, ist klar, aber inwieweit müsste man jetzt noch einmal fragen, der Einbruch der Wissenschaftlichkeit in die Musikpädagogik, ist das aus deiner Sicht eine berechtigte Forderung gewesen zum damaligen Zeitpunkt oder war das eine übertriebene? Denn Raue hat ja im Wesentlichen gerade die wissenschaftliche Musikpädagogik vorangetrieben.
Na klar, und es ist eingebettet auch in Alts ersten Publikationen dazu in den 60er Jahren. Ne? Also das ist natürlich, ich finde, es ist immer eine Form von Identitätssuche des Faches Musikpädagogik, sowohl als LehrerInnen bildendes Fach, als auch als eigenständig wissenschaftliches Fach mit eigenen Erkenntnisinteressen. Da finde ich, ist der Schritt richtig gewesen. Und zwar merkt man das ja auch sehr schnell, wenn man dieses rote Bändchen von Alt zum Beispiel durchblättert, wie stark die Einflüsse von, heute würde man vielleicht sagen, Schwesterdisziplinen oder Nachbardisziplinen, würde man heute, also Psychologie und Soziologie, ganz besonders die beiden natürlich, wie die sozusagen auf einmal auf Musikunterricht und Lernprozesse, musikbezogene Lernprozesse, nochmal eine ganz andere Art von Färbung mit hineinbringt. Und insofern ist das, finde ich, ein nächster notwendiger Schritt gewesen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass Geschichte immer in sich logisch ist, aber an der Stelle war das der richtige Augenblick, um aus dieser bipolaren Situation rauszukommen. Und ich glaube, dass den Altvorderen da, also Alt, Raue, auch Noll an der Stelle, die dann auch dann zu den Gründungen von Forschung in der Musikerziehung geführt und dann später zum AMF und dann und so weiter, dass man da nochmal ganz genau hingucken muss und denen eigentlich danken müsste, weil auf einmal diese, ja, man kommt aus dieser, hier die musisch Bewegten, hier die Traditionalisten mit einem klassischen Bildungsverständnis, kommt auf einmal eine ganz andere Art von Färbung in die Frage rein, ja, was macht eigentlich das Fach Musik in der Schule?
Die Frage, die sich einem stellt, ist, bringt eigentlich die Wissenschaft für Schülerinnen und Schüler am Ende etwas oder ist das eine überflüssige, letztlich sich selbst referenzielle Beschäftigung?
Diese Frage ist ja, kommt ja immer wieder auf und sie taucht auch immer wieder auf beim AMF. Also ist das, was die Musikpädagogik als Forschung generiert, immer sofort Musikunterricht relevant? Und ich habe da meine eigene Meinung zu. Aber was die 60er Jahre betrifft, glaube ich, an der Stelle ging es, glaube ich, in erster Linie darum, erstmal zu verstehen, was da eigentlich passiert, aus wissenschaftlicher Perspektive. Man merkt das ja in dem roten Bändchen von Michael Alt, Empirische Forschung. Merkt man ja deutlich,
1970.
Was, 1970 genau, was da für Themen auf einmal für die Leute haben. Wir müssen erstmal verstehen, wie die, wie das sich verhält, wie Schülerinnen so und so und so weiter. Ich glaube, dass die Neugier an dem, was Musikunterricht macht oder Musiklernen überhaupt für SchülerInnen bedeutet, stand, glaube ich, in erster Linie im Vordergrund. Nicht so sehr jetzt, die Frage stand natürlich in zweiter oder dritter dann hinten an, zu sagen, was hat das jetzt, wie können wir da den Ertrag jetzt irgendwie ableiten für den Musikunterricht oder für MusiklehrerInnenbildung. Aber ich glaube, dass der Wunsch erstmal zu verstehen am Anfang stand.
Du bringst es auf den Punkt, ich bin ja sozusagen Zeitzeuge, weil ich zum damaligen Zeitpunkt hier in diesem Hause studiert habe. Und es war tatsächlich der Wunsch, darum haben wir uns also sehr stark auch mit psychologischen, nicht nur musikpsychologischen, sondern mit psychologischen Fragestellungen beschäftigt, weil wir der Meinung waren, dass Lehrerinnen und Lehrer auch, oder gerade wenn sie Musik unterrichten, zum Beispiel etwas darüber wissen müssen, was passiert mit den Schülerinnen und Schülern, wenn sie in der Pubertät sind, was mit Orientierung an Idolen, wo kommen die Geschmackspräferenzen dann vor, da geht es dann auch teilweise in die Musiksoziologie. Wir haben uns damals sehr stark auch mit Teilkulturen, so hieß es damals, beschäftigt, wenn man nicht von Subkulturen geredet hat, einem sehr umstrittenen Begriff. Und immer war es die Frage, ich stelle fest, dass das, was ich mache, noch nicht ausreichend begründet ist. Darum diese Sehnsucht. Egal, ob ich das später in meinem Lehrerdasein unterrichten kann oder nicht, sondern ich brauche einen Verstehenshorizont, einen Fragehorizont und einen Verstehenshorizont. Und diese damals uns sehr prägende Bemühung war dann durch Hermann Raue auch ganz stark befördert worden, bis hin zur Freiheit der Planung von Seminaren. Also wir haben teilweise die Seminarstrukturen damals aufgelöst, weil wir der Meinung waren, wir brauchen diese Freiräume, um tiefer in Grundprobleme des Pädagogischen, ich sage es mal ganz allgemein, überzuleiten. Jetzt die Frage nochmal an dich, weil wir die Überlegung ja doch immer wieder haben, bringt das aus heutiger Sicht etwas mit der Klärung von Fragen, die eigentlich das Fachgebiet Musikpädagogik überschreiten oder zunächst zu überschreiten scheinen? Oder ist es noch heute relevant?
Ich glaube, das, was du, deine Frage wurzelt, ist eigentlich eine Frage der 70er Jahre tatsächlich. Und das, wo Abel Struth, glaube ich, dann versucht hat, das irgendwie zusammenzubinden, zu sagen, okay, wie anderen Disziplinen, die Nachbardisziplinen, Schwesterdisziplinen, Soziologie, Psychologie, Erziehungswissenschaften oder Bildungswissenschaften sind, wenn man Krämer folgt, ist ja Musikpädagogik sowieso eine Querschnittsdisziplin. Ne? Soweit würde ich nicht gehen. Aber sie müssen die Fragen, die müssen immer aus der Musik heraus und aus dem musikunterrichtlichen Tun heraus sich entwickeln. Also man, ne, das glaube ich ist entscheidend und das ist wichtig in erster Linie, finde ich, für MusiklehrerInnenbildung, weil MusiklehrerInnen verstehen die Wesen, die vor ihnen sitzen, in irgendeiner Weise dann unter Umständen verstehen, warum sie so sind, wie sie sind, mal ganz platt zu sagen, oder warum sie sich so geben, wie sie sich geben, oder um einfach zu verstehen, glaube ich, wie Musik bezogenes Lernen geht.
Wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit. Herzlichen Dank, Herr Professor Clausen, für diese umfassende Darstellung von 2 Jahrzehnten Musikpädagogik. Für diejenigen, die sich genauer damit befassen wollen, finden Sie im Lernangebot von HUU die entsprechenden Vertiefungen durch Literaturangaben. Ich danke allen, die jetzt zugehört haben. Wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Mein Name ist Hans Bessler. und dann bis zum nächsten Mal.